Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Oh, das hat sich ja ganz schön gefüllt in den letzten Minuten. Schön. Ich freue mich, dass ihr Interesse habt, an diesem Abend mit uns zusammen das Thema Mission noch mal ein bisschen zu beleuchten. Da habt ihr ja schon echt viel jetzt hinter euch, gell? Ich meine, da habt ihr ja schon alle Fürsten und Könige da gehabt, die ihr haben könntet, mit Waldemar Sadatschuk, ein echter Held. Das muss man schon sagen, weil man weiß, was der Mann geleistet hat in seinem Leben. Und jetzt mit 87 steigt er morgen ins Flugzeug nach Moskau, um auf einer Pastorenkonferenz zu dienen. Und das in der heutigen Zeit. Ich glaube, da können wir wirklich einen gewissen Respekt bekunden. Und ich glaube, dass wir da nicht nur klatschen dürfen, sondern auch wirklich beten dürfen, dass die Brüder gesegnet und bewahrt sind. Ich stelle mich aber erstmal vor, das gehört sich ja so. Also ich heiße Markus Habicht. Ich muss ein ganz klein bisschen korrigieren, was du gesagt hast. Der AVC ist in Nidda, ich wohne in Worms. Ich bin Referent, ich wohne nicht direkt in Nidda, bin für den AVC vollzeitig im Gemeindeinfodienst und Konferenzen und solche Sachen. Ich bin verheiratet, habe zwei schon erwachsene Töchter und einen kleinen Hund. Ich bin etwas über 40 Jahre alt, schon einige Jahre, also jetzt 56 genau, und bin jetzt, wie gesagt, vollzeitig im Dienst für die Mission. Und ich muss sagen, ihr werdet das vielleicht merken in den nächsten Minuten, die wir zusammen verbringen, mein Herz brennt dafür wirklich, für Mission. Und wenn ich jetzt hier heute bin, dann repräsentiere ich natürlich ein Stückchen weit den AVC. Aber ich möchte das betonen, dass ich hier Mission vorstelle, dass ich für Mission einstehe. Das gibt so viel tolle Werke, die wir Hand in Hand miteinander arbeiten. Und meine persönliche Meinung ist, es ist noch lange nicht genug. Wir bräuchten viel mehr. Wir haben so viel Aufgaben und so viel Arbeit. Wir müssen es nur lernen, auch als Christen Hand in Hand zu arbeiten. Das ist immer noch eine Herausforderung. Aber auf den Missionsfeldern meist ist das schon gar kein Problem. Das ist nur oft bei uns so. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Mission das Herzensanliegen Gottes ist. Es gibt so viele Aufgaben im Reich Gottes und Mission ist ja eigentlich sehr breit gefächert. Also Schweinfurt oder ihr hier, das ist ja Missionsfeld. Sind wir uns einig. Aber dieses Missionsfeld geht halt bis an die Enden der Erde. Und vielleicht darf ich das gleich vorweg sagen. Mich macht es doch sehr dankbar, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich meine das wirklich ernst, mich macht es sehr dankbar, dass wir das Vorrecht haben, hier Mission leben zu dürfen und nicht in einem Land, wo so viel Leid und wo so viel Hunger und so viel Not ist. Und wenn ihr nur als Beispiel, und wir werden es gleich in einem kurzen Videoclip nochmal sehen, wenn wir nur als Beispiel den André Berglishoff nehmen, der euch sicherlich bekannt ist, der jetzt wieder aktuell in Russland unterwegs ist, die im Winter mit diesen Spezialfahrzeugen nach Sibirien bis an die Enden der Erde, also wirklich bis an Polarkreis fahren, teilweise 100, 200, 300 Kilometer, keine Tankstelle, kein Arzt, kein Handynetz, kein schickes Hotel, und sie fahren, um das Evangelium zu verkünden, Jesus Christus groß zu machen, dann sind das für mich Helden, weil ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich da jetzt nicht sein muss. Und er hat mich gefragt, Markus, wie sieht's aus, du bist doch Abenteurer, kommst mal mit? Da habe ich gesagt, oh. 60 Grad minus haben die im Winter. Da gehst du auf Toilette, dann klickert's hinten die Eiswürfel. Also ja, das hört sich so spaßig an, aber so ist es ja. Und wenn da was passieren würde mit den Autos auf freier Bahn, und es würde wahrscheinlich keine Hilfe geben. Also sie sind so auch auf Gebet und auf Gottes Hilfe angewiesen. Und deswegen brenne ich so dafür, und das deswegen gleich mein Einstieg, warum wir solche Missionsgebetsgottesdienste machen, warum ich gerne motivieren möchte, auch für Missionen zu beten, das im Hinterkopf zu behalten, für unsere Geschwister zu beten, weil wir haben ein großes Vorrecht. Ich wiederhole mich, dass wir hier in dieser Freiheit und in diesem Wohlstand leben dürfen und einfach unsere Geschwister nicht vergessen. Das ist ein großes Vorrecht, dass wir nicht selber in diesen Situationen leben müssen. Und was so auf der Welt los ist, da möchte ich euch noch ein ganz klein bisschen mit reinnehmen und dann mit euch es auch praktisch werden lassen. Nämlich, ich möchte gerne mit euch zusammen beten, weil das ist das, was uns vereint. Wir kennen uns nicht, und Land auf, Land ab, bis in die Weiten Sibiriens oder Afrika oder Lateinamerika, der Heilige Geist verbindet von Herz zu Herz. Der kennt keine Sprachprobleme, der kennt keine Zeitverschiebung, der kennt keine Kilometer, der ehrt einfach Jesus und ehrt Gott, und da wollen wir dabei sein. Stimmt das? Und deswegen wollen wir beten. Ich möchte euch aber heute ganz kurz, möchte mir erlauben, euch mal mit einem kurzen biblischen Beispiel mal verdeutlichen, wie ich Mission empfinde und wie ich Mission verstanden habe. Ist vielleicht auch mal interessant, mal zu gucken, wie hat der Dicke da vorne das eigentlich empfunden. Und da möchte ich euch mal etwas vorlesen, eine Geschichte, die ihr vielleicht gut kennt. Die meisten vielleicht sogar schon aus der Sonntagsschule. Und zwar ist das der Bericht von diesen vier Freunden. Wer weiß, was ich meine? Ist sofort allen klar, gell? Die vier Freunde, die diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Aber diese Geschichte ist schon sehr interessant. Und diese Geschichte ist für mich so ein Beispiel dafür, dass man Jahre und Jahrzehnte über eine Geschichte hinweg lesen kann. Und auf einmal erfährt man noch einen neuen Punkt und denkt, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das würde ich gerne mit euch heute erreichen. Wir probieren es mal. Ich lese euch mal vor aus Markus. Ist ja in verschiedenen Evangelien mit drin. Ich lese es jetzt mal vor aus Markus. Das ist das Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. So, wenn ihr mit reinschauen möchtet, ich würde es mal vorlesen aus Hoffnung für alle. Ich mag das gerne, wenn wir so ein bisschen einen freieren Text haben. Ich lese es einfach mal vor. Ihr könnt aber gucken, ob das stimmt, was der hier vorne erzählt. Also, die Verse 1 bis 5, Kapitel 2, Markus. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Und es sprach sich schnell rum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Soweit kennt ihr die Geschichte alle auswendig, oder? So. Und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab und durch diese Öffnung ließen den Gelähmten auf einer Trage oder auf seiner Trage hinunter. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Soweit Gottes Wort. Jetzt wissen wir, wenn wir weiterlesen, dass er auch geheilt wurde. Und ich wage zu behaupten, auch wenn es da jetzt nicht steht, dass auch diese vier Männer gesegnet wurden, weil so kenne ich meinen Gott. Seid ihr bei mir? Ihr könnt, ich mache da mal eine Pause, wenn ihr Amen sagen wollt oder Halleluja, dann lasse ich Luft. Also, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube, dass Gott da in voller Hinsicht alle sofort gesegnet hat. Aber diese Geschichte hat schon einen interessanten Beigeschmack. Da möchte ich euch mal hinführen. Darf ich mal fragen, wer von euch hat ein eigenes Haus? Also ich frage jetzt, ja, oh, das sind ja fast alle, ja, weiß ich, wo ich hier bin. Alles Eigenheimbesitzer. Nein, sehr schön. Jetzt ist es aber die spannende Frage. Stell dir mal vor, du hast so eine Situation. Ihr wisst schon, was ich sagen will, gell? So, und dann kommt einer, so wie ich, mit noch drei Leuten und weil er nicht reinkommt, klettert er an eurem Haus an der Regenrinne an der Seite nach oben, geht aufs Dach, reißt ein richtig schönes, feines Löchchen ins Dach und lässt den Gelähmten direkt vor euren Kamin so runter, so in die Mitte vom Wohnzimmer. Dann würden wir doch alle rufen, Halleluja, preis den Herrn, das ist Glaube. Ja, endlich mal jemand, der das durchzieht. Nein, ich glaube, dass wir vielleicht sagen würden, Moment mal, was geht denn hier ab? Was machst du da gerade? Ist das wahr? Und ich glaube, dass es damals genauso war. Ich glaube, dass sie damals genauso gesagt haben, sag mal, spinnt ihr? Was macht ihr hier? Und das geht doch gar nicht. Und vielleicht noch sich Angehörige oder Freunde mit eingemischt haben. So, ich interpretiere, aber ich glaube, dass das Wahrheit ist. Und da ist mir etwas aufgefallen. Das heißt, ich glaube, dass diese Männer einen Widerstand hatten. Aber, und jetzt kommt für mich Mission, sie haben den Widerstand angenommen und sie haben sich nicht abhalten lassen und sie haben eine Entscheidung getroffen, wir werden den jetzt zu Jesus bringen, koste es, was es wolle. Seid ihr bei mir? Und ich glaube, das ist Mission. Ich glaube, das genau so und das hat mich erreicht und dann habe ich verstanden, was ist Mission. Da habe ich gesagt, ja Jesus, da will ich dabei sein. Das möchte ich auch. Ich möchte zu den Menschen gehören, die sich auf das Wort Gottes stellen. Wir haben manchmal den Weg vom Kopf zum Herz ist so weit, stimmt das? Wir haben oft so viel Kopfwissen, wir haben so viel Bibelwissen. Aber da sind Menschen, die einfach sagen, ich setze das jetzt durch gegen Widerstand. Und das kann im Kleinen sein, wie ein Waldemar mit anderen den AVC gegründet hat, gegen Widerstand. Es ist teils aus eigenen Reihen, die gesagt haben, man darf doch keine Bibeln schmuggeln, das ist doch Sünde. Also immer gegen Widerstand, aber die gesagt haben, wir ziehen es durch, wir bringen Menschen zu Jesus. Und das haben wir in den verfolgten Ländern an Menschen, die sogar einen Preis bis hin zum Tod dafür bezahlen, dass sie sagen, wir lassen uns nicht abhalten, wir bringen die Menschen zu Jesus. Warum? weil wir wissen, dass es keinen besseren Ort gibt, wo jemand sein kann als bei Jesus. Stimmt das? Es ist ein großes Vorrecht. Und mir ist es so wichtig geworden, es ist ein so großes Vorrecht, Jesus haben zu dürfen. Ich möchte euch ganz, ganz kurz, nur weil ich bin eigentlich durch die Mutter, wo ist sie? Wink mal, durch die Mutter, ja genau, durch dich darauf gekommen. Ich werde jetzt doch ganz kurz mein Zeugnis einfließen lassen, weil das so wichtig ist. Ich bin auch kindgläubiger Eltern, mein Vater war Pastor und ich habe auch als Kind schon gewusst, wer ist Onkel Noah und Vater Abraham und der liebe Heiner und seine 7 Schäflein und alles, was man sich so merkt in der Sonntagsschule. Aber ihr wisst ja auch, der liebe Gott hat keine Enkelkinder, der hat nur Söhne und Töchter. Und Sohn und Tochter Gottes kannst du sein, wenn du seine Vaterschaft annimmst. Nicht, weil du in einer Erblinie aus einem frommen Haushalt kommst. Und das war bei mir ja genauso. So hatte ich ein großes Vorrecht, dass meine Eltern für mich gebetet haben, dass meine Verwandten für mich eingetreten sind. Aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Und ich habe auch, und das möchte ich so in diesem Kreis, wo wir jetzt sind, mir auch erlauben, mal zu sagen, ich habe ja als kindgläubiger Eltern auch so manches gesehen. Und ich habe auch gesehen, dass auch in der Gemeinde nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Und dass auch so Christen fehlerhaft sein können oder Fehler machen können. So habe ich das ja alles miterlebt. Wir denken manchmal, wir können das alles verstecken, aber das funktioniert nicht. Ich glaube, dass eure Kinder kriegen das mit. Wir kriegen das mit. Deswegen ist es manchmal besser, wir sind transparent und ehrlich und geben zu, dass es nicht alles, als dass wir es verstecken wollen. So war das jedenfalls bei mir auch. Ich habe dann ein Problem gehabt mit 13, 14, 12, ich weiß gar nicht genau wann, bin ich ganz plötzlich fast grundlos sehr, sehr, sehr dick geworden. Wirklich richtig dick und habe da sehr darunter gelitten, dass man mich natürlich dann auch gehänselt hat und geärgert hat. Ich war jetzt zudem noch irgendwie, ich weiß nicht, habe dann immer einen Pausenklon gemacht und habe die Leute immer mehr von mir entfernt, anstatt sie zu gewinnen. Ich habe sie immer mehr genervt und ich bin immer mehr abgelehnt worden. Ich würde sagen, zur heutigen Zeit hätte man vielleicht vom Mobbing gesprochen. Das Wort gab es vor 50 Jahren noch nicht oder vor 45 Jahren, jedenfalls war es mir nicht bekannt. Und so habe ich da ziemlich drunter gelitten, habe mich geschämt, dass meine Eltern gläubig sind. Und das war so richtig so ein Rundumpaket. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung war, dass wenn ich ein bisschen Geld in der Tasche habe, dann sieht die Sache ganz anders aus. Wenn ich eine Schachtel Zigaretten rumreichen kann, dann kommen die Leute und sagen, ach ja, hier, gib mal. Wenn ich jemand einladen kann, ja klar, dann waren die da. Und wenn ich schöne Geschenke machen konnte, dann haben sich auch hübsche Mädchen für mich interessiert. Und da habe ich den Eindruck gehabt, ich habe es endlich geschafft, eine Form zu finden, wie ich akzeptiert werde. Und nun habt ihr mitbekommen, mein Vater war BFP-Pastor, also kein Tennisprofi und kein Fußballprofi, kein Millionär, also war das Geld natürlich nicht da. Und so habe ich schon als kleiner Junge angefangen, in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, draußen an die Jacken zu klauen oder die Büchertischkasse mitzunehmen oder. Alles mich hat sich in meinem Leben nur noch darauf ausgestreckt, ich hatte einen hohen Bedarf an Geld. Und ich hatte auch so ein bisschen also ihr kennt ja das Sender-Empfänger-Thema. Ich habe verstanden, ich weiß nicht, ob man es so gesagt hat, aber ich habe verstanden, dass der liebe Gott irgendwie so ein strenger alter Herr ist, der ja alles sieht und wenn du so Blödsinn machst, dann rumst es irgendwann so. Der sieht das alles und dann zack, kriegst du einen zwischen die Hörner. Aber es ist eben sehr lange nichts passiert und dachte ich, ja gut, okay, scheint doch nicht so zu sein. Und habe mich immer weiter da rein entwickelt, ich mache das jetzt kurz, ich will dafür nicht viel Zeit nehmen, bin dann mit 18 nach Berlin, habe angefangen Autohandel zu machen, das war dann die Zeit, wo auch die Grenze aufging und wir haben wirklich viel, viel, viel Geld verdienen können, bin dann als Pastorensöhnchen mit einem Porsche neben dem kleinen Wagen meines Vaters Pastor geparkt und habe mich gefühlt wie der König von Deutschland, weil ich dachte, ich mach's doch richtig, ich kann mir alles leisten, ich kann endlich die Sau rauslassen, ich muss mir nichts sagen lassen, ich bin der Chef vom Leben, habe auch natürlich mit den richtigen Leuten dann, hatte eine Nachbar am Kudamm, habe mich umgeben mit Kriminellen und habe wirklich gedacht, ich bin der Held. Ich hatte nur eins vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und da kommt die Mutter ins Spiel. Deswegen habe ich gedacht, ich muss diese Geschichte euch erzählen. Weil ich weiß, dass meine Eltern gebetet haben. Es gibt so einen Bibelvers, der ist mir sehr wichtig, der steht in Galater 4, Vers 4. Da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und mir ist das klar, das ist vom Kontext her so, dass Geschichte Weihnachten und so, aber mir ist es so klar, dass es ein ganz zeitaktueller Vers ist, weil Gott hat seine Zeitpunkte. Und ich sage euch das auch jetzt im Zusammenhang mit dem Gebetsabend, wir dürfen Gott vertrauen. Irgendein schlauer Mann hat mal gesagt, Gott kommt manchmal sehr spät, aber er kommt spätestens rechtzeitig. Und so hat er auch die Gebete meiner Eltern nicht verworfen gehabt. Und ihr, die ihr für Leute betet, sei das die eigene Familie oder die Stadt oder die Mission, vertraut darauf, dass Gott die Gebete hört. Und so war das bei meinen Eltern. Bei mir war das so, dass Gott angefangen hat, in mein Leben einzugreifen. Und er hat mich auch nicht gefragt, ob ich das wünsche. Er hat auch nicht gefragt, wie ich mir das dann so vorstellen würde, wenn er das tut, sondern hat es einfach getan. Und seine Rede in mein Leben rein waren Schwierigkeiten. Er hat einfach das Kartenhaus zusammenfallen lassen. Er hat einfach, die Geschäfte haben nicht mehr funktioniert. Es hat einfach alles nicht mehr funktioniert. Und ich bin so ein Typ, der eigentlich eher positiv ist, also so dieser halb Vollglas-Typ, nicht halb leer, also so. Und ich dachte, gut, Pechsträhne, morgen wird alles besser. Und in diesem Denken habe ich mich immer weiter rein manövriert. Immer krimineller, immer schlimmere Leute, Mafia-Geschäfte, wirklich schlimme, schlimme Dinge. Mir von Menschen Geld geliehen, wo man es lieber nicht tut. Und mit 28 hatte mein Leben so an die Wand gefahren, dass ich abends Angst hatte vom Morgen, morgens Angst hatte vom Abend. Und ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe das die Zelle von innen gesehen. Ich weiß, wie das Leben da. Und ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Und dann habe ich mich entschieden, ich konnte mit dem Glauben überhaupt nichts anfangen. Ich bin in meinem Gedankengut so ein bisschen hängen geblieben in der Reinkarnationslehre. So, irgendwie wirst du wiedergeboren, kannst es nochmal machen. Und habe überhaupt keine Angst gehabt vor Letztendlichkeit oder vor Hölle. Und jedenfalls habe ich mir in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin gedrückt und wollte sterben. Weil ich einfach dachte, okay, das ist ein Narkotikum. Ich hatte jetzt mit Drogen nichts zu tun, aber ich wusste, das Narkotikum, wenn du zu viel nimmst, schläfst du ein und wachst nicht mehr auf. Kreislauf bestehen, du hast keine Schmerzen, du brauchst nicht von Zug springen. Also für mich war das so logisch, einfachste Weg, dann bist du weg, dann guckst du mal, was passiert, aber du musst den Preis nicht bezahlen. Und genau in dieser Nacht, genau in dieser Zeit, wo ich das getan habe, hat Gott meine Mutter geweckt. Und sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen. Und deswegen erzähle ich euch das auch, um euch Mut zu machen. Es gibt diese mentale Beziehung zwischen Eltern und Kindern, so das bisschen, ach, geht's dem Bub gut, ja, so, aber nein, sie hat gewusst, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Hölle, sie hat gespürt, es stimmt irgendwas nicht. Und hat über Stunden einen geistlichen Kampf, hat gebetet für mich und wollte mich nicht loslassen. Jetzt sind wir bei dem Thema, was ich heute habe. Wir stehen auf dem Fundament und wir lassen uns davon nicht abhalten. Und sie hat genau das getan. Und ich bin nächsten Tag wieder aufgewacht, wieder allem erwarten und habe gedacht, was ist hier los? Und habe das nicht verstanden und bin eingeschlafen, aufgewacht. Es hat so ein bisschen gewirkt. Und dann kam die Information von meinen Eltern, dass das eben so war, dass meine Mutter gefragt, was ist denn los bei dir? Und ich habe gesagt, nix, was soll sein? So natürlich nicht zugegeben. Und dann hat sie das erzählt. Und als ich das gehört habe, dass sie das in dieser Nacht um diese Zeit erlebt hat, geweckt wurde, gebetet hat, habe ich gewusst, es ist Gott. Das war für mich absolut klar in dem Augenblick. Aber ich konnte mit der Situation nichts anfangen. Weil ich gedacht habe, wenn es wirklich Gott ist, warum hat er noch Interesse an mir? Ich bin geboren in einem Bereich von Wohlstand, von Frieden, von Freiheit. Ich konnte zur Schule gehen, ich hatte Essen genug, ich hatte gutes Elternhaus. Alles das, was der größte Teil der Menschheit nicht hat. Und ich habe alles mit Füßen getreten. Und selbst als ich mein Leben an die Wand gefahren hatte, habe ich nicht gesagt, Gott, jetzt hilf mir, zeig mir einen Weg, sondern ich habe gedacht, ich mache das allein, ich gehe einfach. Gott hätte doch Grund genug gehabt zu sagen, so, dann geh. Und sind wir nicht manchmal so? Dass wir Menschen aufgeben und sagen, okay, komm, jetzt habe ich aber lang genug mit dir. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott des Einzelnen. Das ist für mich das zentrale Thema von Mission. Warum gehen wir bis an die Enden der Erde? Weil Gott ist ein Gott des Einzelnen. Er möchte, dass niemand verloren geht, sondern jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist mein Gott. Und als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann brauche ich jetzt aber nicht die Pfingstjubel auswendig können und die Psalmen hoch und runter beten können. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und die hat Gott mir geschenkt. Und so bin ich zum AVC gekommen. Ich bin aus Berlin abgehauen mit einem Koffer voll Klamotten, weil den nächsten Tag würde ich nicht mehr leben. Und wollte nur in den nächsten LKW nach Russland. Und bin hängen geblieben beim AVC und habe geistliche Väter und Mütter kennengelernt, die sich meiner angenommen haben. Die mich durchgebetet haben, die mich durchgetragen haben, die gesagt haben, na, der Markus ist schon ein bisschen schräg, aber wir lieben ihn jetzt durch. Und so bin ich 10 Jahre beim AVC geblieben. Dann hat mein Weg mich tatsächlich nochmal rausgeführt und bin jetzt seit etwas über einem Jahr wieder voll dabei. als Vollzeitmitarbeiter. Aber in diesen 25, fast 30 Jahren habe ich erlebt, wie Gott mein Leben komplett umgekrempelt hat. Wie Gott mir komplett ein neues Leben geschenkt hat. Wie ich vor Gericht stand. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen. Ich habe so ein kleines Büchchen, gibt's über mein Leben. Dürft ihr mitnehmen für 4 Euro als Spende an AVC. Da könnt ihr das nachlesen. Aber ich habe erlebt, wie Gott mein Leben radikal aufgeräumt hat. Und ich schwärme deswegen hier so von Jesus, weil ich ihn kennengelernt habe als ein Evangelium, was tatsächlich funktioniert. Halleluja. Wir haben kein Kruzifix in der Ecke, wir haben nicht irgendeine tote Religion, wir haben einen lebendigen Heiland. Und dieser Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt mein Tröster. Und ich bin so begeistert vom Heiligen Geist, ich bin so begeistert von dem, was er tut. Ich strecke mich so danach aus, ich bin in einer Dienstgemeinschaft als AVC, wir strecken uns danach aus. Wir wollen prophetisch dienen, wir wollen den Geist Gottes haben, wir wollen dienen, wir wollen empfangen, wir wollen. Und ich habe das auf dem Herzen, ich möchte gerne sehen, dass Menschen geheilt werden. Ich möchte gerne sehen, dass Dämonen ausgetrieben werden. Ich möchte es sehen. Wir wollen Gott vertrauen, dass er in seinem Wort die Wahrheit gesagt hat. Und da stellen wir uns drauf, auf seine Wahrheit. Und das ist Mission. Wo Menschen gehen und sagen, ich stelle mich da drauf, was Gott gesagt hat, und ich lasse mich nicht abhalten. Wir haben so viele Dinge. Ich meine, wenn du heute die Nachrichten hörst, kann einem ja schon schwindelig werden. Ist doch so. Also geht uns doch allen so. Und dann kann man schon denken, Mensch, selbst wenn du noch so ein hoffnungsvoller Mensch bist, aber wie wird das weitergehen? Und dann höre ich immer wieder die Stimme Gottes, die sagt, hey, schau doch auf mich. Schau doch auf mich. Und ich werde nicht müde, Woche für Woche durch Gemeinden zu reisen und den Menschen zu sagen, hey, lass uns auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und der Vollender. Und er ist der, der auch den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und er ist das, der auch den geknickten Zweig nicht abbricht. Sondern er baut sein Reich durch Menschen wie euch, die hier sind, die beten wollen, die gehen und die laufen. Und unsere Aufgabe, glaube ich, und das sage ich mal jetzt in diesem Kreis, ich glaube, deswegen ist es unsere Aufgabe, dass wir auch dafür beten, dass noch viel mehr Menschen angezündet werden von diesem Feuer und den Lauf mitgehen. Amen. Ich glaube, du kannst andere nur zum anzünden oder zum Brennen bringen, wenn du selber brennst. Du musst selber davon begeistert sein. Und ich bin so begeistert, nachdem ich gesehen habe, was so passiert, was Missionare, und das ist ein Bruder Andrew, der ja gerade gestorben ist, was diese Männer für Lebensleistung haben. Und dann sage ich, Herr, ich möchte so gerne in diese Fußstapfen rein. Ich darf euch sagen, ich bin ja jetzt das kleinste Glied in der Kette. Ihr habt ja die Könige alle schon hier gehabt. Aber ich kann euch sagen, der AVC und die neue Generation, wir möchten wachsen. Wir möchten nicht verwalten. Wir möchten nicht sagen, es ist toll, was unsere Väter getan haben. Nein, wir wollen das Erbe weitertragen. Wir wollen wachsen. Wir wollen weitergehen. Und wir wollen Menschen dienen, weil das ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Und das ist das, was ich beim AVC sehe. Ich brauche euch, glaube ich, nicht viel Zahlen nennen. Über 60 Länder der Erde, das wisst ihr. Wir haben unzählige. Und er hat gesagt, es geht bis maximal 9. Ich weiß jetzt nicht, ob du morgen früh 9 meintest oder heute 21 Uhr, aber ich könnte bis um 9 morgen erzählen. Ich würde nicht schaffen, euch alles zu erzählen, was der AVC in 50 Jahren getan hat. Weil das so viel oft auch kleine Dinge sind, punktuell. Und was mich so begeistert eben, Gott ist ein Gott des Einzelnen. Wir leben heute ein bisschen in der Zeit, wo auch in den Gemeinden, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber man hört das selbst oft in Gemeinden. Es muss alles groß sein. Groß, groß, groß. Größer, noch groß, groß. Und ich denke, wenn das alles so wäre, dann würde mancher durch das Raster Gottes fallen. Ich bin froh, dass Gott nicht so ist. Sondern dass Gott aufs Einzelne schaut, auf das Schärflein der Witwe, auf die Dienstleistung der Witwe. Ich habe Frauen kennengelernt in der Mission, das sage ich euch ganz offen. Die haben damals, wo ich den ersten Block war beim AVC, und Hilfsgüter auch eingesammelt habe. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat auf Toilettenpapier verzichtet, Zeitung genommen, weil sie das Geld gespart hat für Missionen. Und das sind für mich Helden. Da mache ich mich nicht drüber lustig, da sage ich nicht, was soll denn, das ist alles klein, klein. Nein, das sind für mich Helden. Das sind diese Menschen, die sich aufs Fundament Jesu stellen und sagen, wir werden das tun, was wir können, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und das sind für mich Vorbilder. Ich möchte euch mit reinnehmen in das Thema Verfolgung für den ersten Gebetsblock, den ich gerne mit euch beten möchte. Ich möchte jetzt nicht viel über die Projekte von AVC erzählen, weil ich glaube, dass ihr das zum größten Teil wisst. Und wenn nicht, nehmt die Heftchen mit von uns. fragt mich nachher oder geht mal auf unsere Homepage. Aber ich möchte euch mal ein paar Zahlen weitergeben, wo ich nicht weiß, ob ihr sie wisst. Und ich möchte sie auch nicht sagen, dass sie euch irgendwie jetzt belasten, sondern ich möchte euch einfach mal reinholen und wahrscheinlich werden wir die Zahlen auch recht schnell wieder vergessen, aber ihr habt sie dann wenigstens mal gehört. Ich glaube, das ist ganz gut. Zum Thema Verfolgung, was ja ein aktuelles Thema ist. Wir haben ja, es gab mal eine Zeit, wo der Perestroika und wo die Grenzen aufgingen, da hat man zum Waldemar gesagt, ja Waldemar, was machst du jetzt? Du wirst ja arbeitslos, ne? Braucht's den AVC ja nicht mehr. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Es wird von Monat zu Monat anscheinend mehr, wo wir hören von dem Schicksal von Menschen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, man sagt, im Jahr 2000 hatten wir weltweit ungefähr 100 Millionen verfolgte Christen. Also Menschen, die wegen ihrem Glauben an Jesus Christus irgendwelche Repressalien hatten. Das kann sein, dass sie einfach wie in China nach einem Punktesystem dann nicht mehr studieren durften oder irgendwie sowas. Oder aber auch, dass sie wirklich verfolgt werden. Das wissen wir von Nordkorea, das wissen wir von Afrika, jetzt Pakistan, Indien. Ihr wisst das ja selber. Ich möchte euch gleich mal in ein Land mit reinnehmen als Beispiel. Aber das ist ja leider weltweit so viele Länder, die betroffen sind. Und man sagt, im Jahr 2000 waren es ungefähr 100 Millionen. Im Jahr 2020, und ich veröffentliche jetzt Daten, die Open Doors veröffentlicht hat, weil die wirklich Ahnung davon haben, die sind richtig gut da drin zu recherchieren. Und diese Zahlen sind vertrauenswürdig. Man sagt, 2020 waren es ungefähr 250 Millionen Christen, die betroffen waren. Das muss man sich mal ganz kurz vorstellen. Die Bundesrepublik Deutschland hat etwas über 80 Millionen. Dann rechne mal, wie oft das da reinpasst. Und heute sagt man, dass wir zwischen 330 und 360 Millionen verfolgte Christen haben weltweit. Und die Zahl geht rapide nach oben durch Islamisierung, auch die Indien jetzt mit diesen Hindu, jeder Inder ein Hindu, das ist ja die Hindu-Regierung jetzt, die verfolgen unsere Brüder wirklich schwerst. Und Menschen leben wirklich, müssen einen Preis für ihren Glauben bezahlen, den können wir uns nicht mal vorstellen. Und das in kleinere Zahlen umgewandelt, kann man sagen, dass etwa einer von acht Christen weltweit verfolgt wird. Und in Afrika ist es so, dass etwa einer von sechs verfolgt wird. Und in Asien ist es sogar so, ich sagte ja gerade Sri Lanka, Pakistan, Indien, Indonesien, ihr wisst, überall diese Länder haben wir schwere Verfolgung inzwischen, da sind es zwei von fünf. Und jetzt wird es mal bildlich, weil jetzt könnte ich das mit euch mal durchspielen, könnt sagen, eins, zwei, drei, du und du. Eins, zwei, drei, du und du. Dann wird es mal bildlich. So ist die Statistik, wie viele Menschen einen Preis dafür bezahlen müssen, dass sie an Jesus glauben. Und es sind etwa 100.000 Christen, die jedes Jahr ihr Leben verlieren, weil sie den Namen Jesu Christi nicht loslassen. Das haben wir jetzt gehabt in Afghanistan, wo die durchgezogen sind, die Taliban, von Haus zu Haus in den Dörfern, haben gefragt, wer ist Christ, wer ist ein Christ, wer kennt einen. Wenn sie einen Christ erwischt haben, haben sie ihn oft sofort erschossen. Die Frauen haben sie verschleppt, die Kinder haben sie verschleppt. Ich hörte jetzt die Geschichte von einem 12-jährigen Mädchen in Afghanistan, die wurde verkauft an einen 72-jährigen Mann. Ein Jahr später war das Kind schwanger. Mich zerreißt es. Und ich weiß, das ist nicht Gottes Plan für den Menschen. Aber umso mehr wissen wir, dass wir die Liebe Jesu da reinbringen müssen. Das müssen wir durch Bildung, das müssen wir durch Gebet, das müssen wir durch Missionare, das brauchen wir durch Hilfe, die wir reinbringen, die die Herzen bewegt und verändert. Das ist das, was wir tun können. Weil wenn ich euch solche Zahlen nenne, könnte man ja verleitet sein zu sagen, ja, dann kann ich ja eh nichts machen. Ist ja so viel. Nein, nein, Gott ist ein Gott des Einzelnen und das Schärfern der Witwe baut den Tempel. So ist das Reich Gottes aufgebaut. Ich möchte euch mal in ein Land mit reinnehmen, wo ich gerade selber war, und das ist Nigeria. Nigeria habt ihr gehört, schlimme Verfolgung. Ihr habt vielleicht mal gehört von Boko Haram, diese Entführung von den Menschen. Ihr habt vielleicht mal gehört von Fulani-Hirten, die Menschen überfallen, Dörfer überfallen. Wer AVC-Heft liest, der kennt die Geschichten zum Teil. Nigeria ist ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, im Horn von Afrika unten links, wenn man jetzt so gucken würde. Am Meer Lagos ist dann am Meer. Aber im Norden und Nordosten ist schon Scharia. Also da ist schon absolut Islam. Interessanterweise, Niger hat 200 Millionen Einwohner und ist so fast aufgeteilt zwischen Norden und Süden. Im Süden ist christlicher Background, da ist alles ruhig oder relativ ruhig. Jetzt hatten wir Pfingsten auch diesen Überfall, das war im Süden, aber normalerweise findet das alles im Norden statt. Komischerweise sind sich die vom Norden und Süden, selbst im eigenen Land nicht grün, also die im Süden helfen, denen im Norden nicht. Da müssen wir aus Europa kommen, denen helfen, weil die sich um, also es sind manchmal komische Dinge auf der Erde. Aber im Süden, im Norden ist es also so, dass von Niger her, Saudi-Arabien, werden die mit Waffen versorgt. Da haben diese Fulani und so, diese Kämpfer, haben oft bessere Waffen als das Militär. Und sie überfallen Dorf um Dorf, um Christen zu vertreiben. Und teilweise läuft es halt darauf hinaus, ich war jetzt selber gewesen in einem Dorf und stand auf dem Boden und habe so das irgendwie, hat mich das so erreicht, so, in diesem Dorf sind über 100 Menschen getötet worden bei einem nächtlichen Überfall. Christen. Und dann stehst du da und denkst du, dieser Boden ist getränkt vom Blut von Christen, die einfach nur vertrieben wurden, weil sie Christen sind. Weil die Fulani sind halt Moslems und sie vertreiben die Christen. In einem anderen Dorf, haben sie, wo wir waren jetzt gerade, haben sie 34 Menschen getötet. Da sind die auch nachts, haben sie die überfallen und sind 7 oder 8 Leute in das Haus von einem Dorfvorsteher, weil sie dachten, dass sie da vielleicht Schutz finden. Und dann haben die Fulanis das Haus umstellt, haben es angezündet und dann hat dieser Dorfvorsteher, den ich selber die Hand geschüttelt habe, hat seine Familie verloren, seine Frau, seine Kinder und noch 3 aus der Dorfgemeinschaft, die dahin sich geflüchtet haben. Das ist leider Alltag heute. Und ich erzähle euch das nicht, dass uns das belastet, sondern ich erzähle euch das, dass wir das wahrnehmen und das in unser Gebet mit reinnehmen. Dass wir beten, Herr, segne und bewahre und behüte und begleite diese Menschen und tröste sie in ihrer Not und all die Dinge. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Ich möchte euch mal ein paar Bilder zeigen. Wir haben also, um das nochmal in Zahlen zu bringen, in den letzten 12 Monaten sind es 4.650 Menschen, die in Nigeria getötet wurden, also Christen. 4.650 und nochmal ungefähr 2.500 sind im Augenblick entführt und man weiß nicht, wo sie sind. Das passiert dann auch immer wieder bei diesen Überfällen, dass sie einfach verschleppt werden. Wir haben einen Bericht von einer Gemeinde, vielleicht so der Rahmen, wie wir jetzt hier heute sind, stürmen die Dschihadisten rein, nehmen alle fest, verschleppen alle, einer versucht zu fliehen, wird erschossen auf der Flucht, die anderen alle verschleppt, man weiß nicht, wo sie sind. Das ist leider Alltag heute und deswegen glaube ich, auch wie der Hebräerbrief sagt, dass wir mit den Gefangenen und mit den Verfolgten leiden sollen, als würden uns die Schläge selber treffen, dann sind das schon so Bibelstellen, über die man gerne hinwegliest. Stimmt das oder geht es nur mir so? Aber ich glaube, dass sie zeitaktuell sind und dass es uns dazu vielleicht auch in einer gewissen Demut verleiten kann, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte wieder dankbar sein, ich möchte dir Dank sagen dafür, dass es uns so gut geht, was wir ja auch manchmal, hat man den Eindruck, in unserem westlichen Bereich schon verlernt haben, wirklich dankbar zu sein. Und das Zweite ist zu sagen, Herr, ich möchte derer gedenken, denen es nicht so gut geht. Ich würde euch gerne mal 3 Bilder zeigen. Vielleicht kannst du mir das Bild Evangelist mal geben. Schaut euch den mal an. Wie gesagt, wir waren jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche in Nigeria in einer, wir haben da auch als AVC eine Konferenz abgehalten mit dem Thema Persecuted but not forsaken, also verfolgt, aber nicht verlassen. Klappt das mit dem Bild? Ja. Und da habe ich diesen Mann kennengelernt. Und dieser Mann ist ein Evangelist, ehemaliger Moslems. Wir nennen die MBBs, also Muslim Background Believers. Das sind Leute, die kommen aus dem Islam, werden umgeschult, werden trainiert. Die brauchen auch eine ganz andere Bibelschule als wir, weil die ja mit dem Kopfwissen des Islam kommen und dann trainiert werden. Und dieser Mann ist für mich ein richtiger Held. Guckt euch ihn an. Der Mann hat schon über 75 von diesen Fulanis zum Glauben geführt. Durch Friendship Evangelization, durch den er in die Häuser geht, indem er keine Angst hat, dahin zu gehen, obwohl ihm was passieren könnte, und die Liebe Jesu weiterträgt, den Menschen einfach ganz vorsichtig erklärt, wie er aus dem Koran, aus der Bibel heraus Jesus erklären kann und als König und als Sohn Gottes darstellen kann. Das sind echte Helden. Zeig mal das Bild von dem Sheikh bitte. Der Sheikh, er heißt Scheich. Das ist, glaube ich, so ein islamischer Gelehrtentitel oder sowas. Jedenfalls, ich weiß nicht, warum er so heißt, aber dieser Sheikh, der hat ein Trainingscenter in, sehen wir ja gleich. Der hat ein Trainingscenter in Jos, also da in der Mitte, so zwischen Norden und Süden, wo sie diese MBBs, also diese Moslems, die zum Glauben kommen, schulen, in einem Trainingscenter schulen und anhand des Koran und der Bibel genau durchgehende Bibelschule, richtig zu erklären, was sagt schon der Koran auch über Jesus und wie kann ich dem Moslem das erklären. Und ihr wisst, Moslem kannst du erzählen, Jesus ist ein toller Prophet und ein toller Mann, dann sagen die alle, ja, ja, ganz toll. Nur wenn du dann weitergehst und sie lernen das und kriegen gelehrt, wie sie diese Menschen erreichen können, wie sie das Evangelium weitergehen können. Dieser Mann steht auf allen Todeslisten, die es gibt in der Gegend. Das sind Helden. Und das sind Menschen, die unsere Gebete brauchen. Und ich war auf dieser Konferenz, ich habe diesen Menschen in die Augen geguckt, wie euch jetzt. Und ich habe ihnen versprochen, wir werden in Deutschland für sie beten. Macht ihr mit? Wir wollen für sie einstehen. Und das nächste Bild ist auch sehr interessante Begebenheit. Das ist Moanred, heißt sie. Moanred. Moanred ist 35 Jahre alt, das ist ihre Mutter. Moanred wurde 2020, kurz vor Weihnachten, von Boko Haram entführt. Auf der offenen Straße haben sie das Auto überfallen, haben die Mädels verschleppt. Sie war anderthalb Jahre verschleppt und wurde gehalten und missbraucht von der schlimmsten Sorte. Sie sagt, ich bin gehalten worden wie ein Sklave. Schlimmer geht's kaum. Nach anderthalb Jahren konnte sie fliehen, konnte wieder zurück zu ihrer Mutter. Ich habe mit ihrer Mutter gesprochen und sie hat gesagt, sie hat die ganze Zeit das feste Vertrauen gehabt, dass Gott eingreifen wird. Sie haben in den Gemeinden gebetet. Sie hat ein festes Gewissheit gehabt. Und ihr müsst euch vorstellen, euer Kind ist entführt, du weißt nicht, wo es ist, wie es ihr geht. Und du hast trotzdem das feste Vertrauen, mein Gott wird hier etwas tun. Und sie hat mich so beeindruckt. Ich habe ein Interview mit den beiden gemacht. Wir werden wahrscheinlich ein Video davon erzeugen. Das könnt ihr dann über die Homepage angucken. Deswegen, ich empfehle das wirklich. Geht ruhig mal ab und zu auf unsere Homepage. Wir haben immer wieder auch solche Berichte und Videos. Da könnt ihr ein bisschen richtig rein ins Thema. Aber diese Menschen beeindrucken mich wirklich. Bei mir persönlich geht's doch so oft so, dass ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ist die Wiese vom Nachbar grüner, das Auto vom anderen größer und irgendwie fehlt's oft wirklich. Ich meine, ich sag's nochmal auch mit meiner Lebensgeschichte. Eigentlich habe ich doch so viel Grund, morgens, wenn ich die Augen aufmache, als erstes zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Erstens, dass es mir so gut geht und zweitens, dass ich dich kennen darf. Und jetzt mach was mit mir diesen Tag. Aber ich mache es doch nicht immer regelmäßig. Bei euch ist es vielleicht anders. Und deswegen glaube ich, dass so ein Gebetsabend auch so wichtig ist, uns nochmal neu zu entsinnen und neu reinholen zu lassen. Wir haben ein großes Vorrecht. Es ist eine Freude, keine Last. Es ist eine Freude, sich beteiligen zu dürfen. Es ist eine Freude zu wissen, dass Gott große Dinge tut. Es ist eine Freude zu wissen, dass diese Menschen unter dem Schutz Gottes stehen. Und vor allen Dingen dürfen wir eins nicht vergessen, das möchte ich an der Stelle dazu sagen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, wieder zu einem Punkt hinzukommen, obwohl ich fast 30 Jahre gläubig bin. Wir leben für die Ewigkeit. Ich bin auch oft so mit meinem eigenen Leben beschäftigt. So, du ziehst die Kinder groß und das und man ist so im... Aber hey... Wir leben für die Ewigkeit. Und Gottes Plan ist, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und dann wird es keinen Schmerz mehr geben. Dann wird es kein Weinen mehr geben. Und dann wird der Vater uns auf den Schoß nehmen, wird jede Träne aus unseren Augen trocknen. Das ist der Grund, warum wir evangelisieren, weil wir möchten, dass Menschen ihre Ewigkeit mit Jesus und mit Gott verbringen dürfen. Nicht, dass wir einen Kalender, einen Strich machen können, wir haben auch mal wieder evangelisiert. Nein, wir wollen die Hölle plündern und wir wollen den Himmel bevölkern. Und das ist das, was die Menschen tun, indem sie gehen und ihren Auftrag ausführen. Und wir hier in Deutschland haben genau dieselbe Möglichkeit. Wir können beten, Herr Jesus, stell mir Menschen auf den Weg und gib mir deinen prophetischen Geist. Und wenn ich mit ihnen rede, dann rede durch mich in ihr Leben rein, dass sie überführt werden und dass sie dich kennenlernen. Das ist unser Auftrag, Salz und Licht zu sein. Ich würde gerne mit euch in den ersten Gebetsblock reingehen. Und ich habe eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie ihr betet, wie ihr das gewohnt seid, aber ich würde gerne eine kurze Zeit mit euch nehmen, genau für das Thema Verfolgung zu beten oder für auch das, was ich jetzt so gesagt habe, so was mein eigenes Leben betrifft, eben dieses, vielleicht auch, dass wir schon mal Dinge auf dem Gebetszettel haben, die heute nicht mehr da sind, dass wir den Heiligen Geist erlauben, sie zurückzuholen. Und auch diese Verfolgten, dass wir wissen, Herr, segne sie und stehe ihnen bei. Und auch in dieser Not, in der sie sich befinden, gib ihnen doch die Freude, die wir aus der Apostelgeschichte kennen. Gib ihnen doch deinen Schutz und sei doch bei ihnen, dass sie spüren, du bist bei ihnen auch in der größten Not. Wir wollen beten für diese Kinder, die missbraucht werden. Wir wollen beten für Menschen, die in der Situation sind. Und vor allen Dingen, und das ist mir sehr wichtig geworden, wir kennen es vom Wir kennen es vom Vater Unser, aber ich möchte euch eine Bibelstelle noch dazu geben. Matthäus 5, Vers 44, da heißt es, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und tut wohl denen und betet für die, die euch verfolgen. Und das ist, glaube ich, von unseren Reihen hier relativ einfach zu sagen. Aber ich habe die Mohrenred gefragt, ich habe gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, du bist so offen, sag mir mal, was bedeutet das Thema Vergebung für dich in der Situation? Und sagt sie, das ist so schwer, aber ich möchte es tun. Ich weiß, dass es ein Auftrag Gottes ist und ich möchte es tun. Und dann bin ich wirklich gedemütigt. Dann bin ich demütig und sage, Herr, lass mich doch diesen Menschen wirklich wenigstens im Gebet beistehen, dass du ihnen die Kraft gibst, dass sie das tun können, weil das Vaterunser sagt eben nun mal, wie auch ich vergebe denen, die mir etwas schuldig sind. Das ist das Reich Gottes, das kann ich nicht wegreden. So, lass uns zusammen beten. Ich würde mich freuen, wenn wir eine Gebetszeit kurz und knackig machen können, weil die Zeit rennt uns auch ein bisschen davon. Ich habe wieder zu lange gequatscht. Aber dass wir einfach beten und wenn du den Mut hast, mach doch einfach den Mund auf und sag so 3, 4, 5 Sätze, das, was dir Gott aufs Herz gelegt hat, vielleicht ein Land, was dir wichtig ist, vielleicht eine Situation und dann gar nicht lange Pausen machen, dann gleich der Nächste. Lass uns doch mal beten, im Himmel müssen wir es eh alle dann zusammen und laut und da wird's eh wild und können wir jetzt schon mal üben. Ja, lass uns mal zusammen beten. Ich würde sagen, der Pastor fängt mal an und dann könnt ihr sofort nach und nach eure Gebete. Immer so 4, 5 Sätze, nur so richtig knackig, damit wir hören, was der einer betet und dann einen Amen dazu sagen können. Seid ihr mit mir? Okay, dann lass uns das so machen.
Lass uns mal die Augen zumachen. Vater, wir bringen jetzt diese Täter vor dich. Vater, diese Menschen, die sich aufhören wie Schweine. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du sie überführst, dass du ihnen so ein furchtbar schlechtes Gewissen machst, Vater, dass sie sich nicht mehr im Spiegel anschauen können. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du sie dermaßen überführst von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht, Herr, dass sie in sich zusammenfallen und nicht mehr das Böse tun können, Herr. Und dass du dann, Vater, wenn sie zusammengebrochen sind, kommst mit einem Evangelisten und aus einem Saul einen Paul machst, Herr. Denn, Vater, der Triumph ist nicht die Vernichtung der Feinde, sondern das Gewinnen der Feinde. Vater, du wirst dich um die Schuldigen kümmern und du wirst gerecht richten. Aber Vater, wir bitten dich, dass du zu ihnen kommst, Vater, und ihnen die Hölle heiß machst und ihnen klar machst, dass sie verloren sind, Herr. Dass du sie an ihre Schweinereien erinnerst, dass sie mit sich selber nicht mehr leben können und nach Vergebung schreien, Herr. Vater, so beten wir für diese Leute. In Jesu Namen. Amen.
Halleluja. Ja, Jesus, es ist ein großes Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Anteil haben dürfen, dass wir deinen Geist kennen und dass wir wissen, wie dein Herz ist und wie dein Herz schlägt für diese Menschen. Herr, wir wollen uns hineinleben lassen in diesen Herzschlag, den du hast. Herr, alles, was du getan hast, zeigt immer wieder, dass du es getan hast, weil du Mitleid hattest mit den Menschen, weil sie dir Leid getan haben, weil du gesehen hast, wie sie wie Schafe ohne Hirten waren. Und Herr, wir dürfen von diesem Geist haben, wir dürfen von diesem Geist gefüllt sein und wir dürfen diese Sehnsucht nach Errettung auch für andere Menschen in unseren Herzen tragen und dürfen sie von dir vergrößern lassen. So beten wir für diese Länder, wo Verfolgung ist, Herr. Wir können ja heute nur anreißen, es sind ja so viele Länder und es sind so viele Situationen. Herr, aber wir dürfen uns das von dir aufs Herz legen, sonst da dran zu bleiben und weiter einzustehen für unsere Geschwister. Und Herr, wir danken dir, dass wir heute die Möglichkeit haben, da einfach auch zusammen im Gebet einzutreten. Und ich bete, Herr, dass es nachhält, dass wir es auch nicht vergessen, dass der Teufel es nicht rauben darf, sondern dass wir dranbleiben, weil wir wissen, dass Gebet deinen Arm bewegt und weil wir wissen, dass Gebet Kraft hat, Dinge zu verändern. Amen. Amen. Ich möchte euch ganz kurz ein Video zeigen, ein kurzes Video zum Thema Verfolgung. Das ist das Video Indien. Schaut euch das doch mal an, weil da ist auch ein sehr schönes Zeugnis drin enthalten.
Hat meine Partnership. 25 Jahre lang führte ich mit meinem Bruder ein Geschäft. Doch dann betrog er mich und brachte mich um mein ganzes Geld. Deshalb zogen wir aus Delhi weg hierher. Am neuen Wohnort fand unsere Tochter eine Freundin, die ihr von Jesus erzählte. Das weckte unser Interesse. Nach und nach fing die ganze Familie an, an Jesus zu glauben. Da sagte meine Tochter, es ist falsch, Götter anzubeten. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir unser Haus nicht mit Götzenstatuen verunreinigen. Also warfen wir unseren Altar aus dem Haus. Von da an begann Jesus weit über meinen Erwartungen in unserem Leben zu wirken. In mein Geschäft und in meine Familie zog eine bisher nicht gekannte Atmosphäre von Friede, Freude und Glück ein. Andererseits werden wir seither von unseren Verwandten wegen unserem Glauben verfolgt. Unsere Eltern verleugnen uns, wir wurden enterbt und sind sozial isoliert. Einmal drohten mir meine Brüder, entweder ihr sagt vom Christentum ab oder wir bringen euch um. In einer Nacht kamen sie mit der ganzen Sippe. Sie schrien draußen, wir könnten ihnen nicht entkommen. Wir begannen zu beten. Dabei kam ein so großer Friede über uns, dass wir in einen tiefen Schlaf fielen. Früh am anderen Morgen rief ein Bruder an. Er wollte wissen, wer die weiß gekleideten, hell leuchtenden Leute gewesen sind, die unser Haus bewacht und ihnen den Zutritt verwehrt hatten. Da wurde mir klar, es war der Herr, der uns beschützt hat. Seit diesem Erlebnis fürchte ich mich nicht mehr, auch wenn die Verfolgung anhält. Vor einigen Jahren beispielsweise fand eine meiner Nichten zum christlichen Glauben. Sie war sehr aktiv. Doch dann wurde sie mit einem Hindu zwangsverheiratet. Sie darf das Haus nicht verlassen, hat kein Telefon und bleibt massiven psychischen Druck ausgesetzt. Wir bleiben dran, für unsere Verwandten, die uns so stark verfolgen, zu beten, dass Gott ihnen Licht schenkt, dass sie die Wahrheit erkennen und Befreiung erfahren.
Gott stellt sich zu seinem Volk. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in Europa noch viel stärker leben und erleben dürfen. In den Ländern ist es ganz üblich. Sie wissen das, sie vertrauen auf Gott, sie erzählen davon, wie sie bewahrt wurden, wie sie Dinge erleben. Und ich wünsche mir ein bisschen von diesen Erlebnissen auch zu uns. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann auch einmal andere Nationen bitten werden, dass man für uns betet, weil wir in Verfolgung sind. Die Bibel sagt, dass jeder, also ich zitiere jetzt nur Wort Gottes, das ist nicht meine Theologie, dass jeder, der an Jesus glaubt, Verfolgung erleben kann. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir einfach vorbereitet sind, aber vorbereitet nicht in Angst, sondern vorbereitet in dem Wissen, wir stellen uns auf das Fundament, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Und damit verliert der Feind seine Kraft. Wir stellen uns auf die Wahrheit. Und so hat Jesus ihn damals schon vertrieben und so können wir das tun. Und so wollen wir auch diese Menschen ermutigen in den Ländern. Und es ist auch eine Ermutigung, natürlich, wenn wir helfen dürfen. Das ist der zweite Block, in den ich noch ganz kurz gehen möchte. Wir haben ja in diesen Situationen dann auch oft, dass sie vertrieben werden, dass sie das Land verlassen müssen oder die Gegend verlassen müssen und ganz neu anfangen müssen. Und da möchte ich an dieser Stelle mich wirklich vor euch beugen und ganz herzlichen Dank sagen. Ich weiß auch, wie ihr den AVC unterstützt und was möglich ist durch diese Sachen. Wir haben in Nigeria jetzt in einem Dorf, was überfallen war, hatten wir damals Ziegen bezahlt und jetzt haben die vermehrt und als wir jetzt da waren, wollten sie uns eine Ziege zurückschenken als Dankeschön aus der Zucht und wir haben dann entschieden, es nicht mitzunehmen, aber haben es dann dagelassen und gesagt, ja, sorgt mal gut dafür. Aber ich habe das selber gesehen, Leute, ob ihr das glaubt oder nicht. Wir haben bei Feldern Saatgut Dünger finanziert. Und wenn du die Felder langläufst, dann siehst du, welche Felder von unserem Saatgut sind und welche nicht. Die sind höher, die meisten, sie sind größer, die Früchte, also es ist unglaublich und da siehst du dann auch dran, wie Gott sich dahinter stellt und das ist alles möglich, weil Menschen hier sagen, ja, ich gebe ein bisschen ab von dem, was ich habe und ich möchte euch das erzählen, mutmachend, dass wir auf der richtigen Seite sind, da auch den Menschen zu helfen. Vielleicht darf ich ganz kurz auch da ein paar Zahlen mit reinbringen. Wir haben etwa 70-75% der Weltbevölkerung in aktiver Not. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, wusste ich wirklich nicht, dass ein Drittel der Weltbevölkerung keinen regelmäßigen Zugang zu frischem Trinkwasser hat. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig war. Ich wusste schon, es gibt viele Länder, wo das so ist, aber dass es so viele sind. Und ich freue mich, der AVC macht genau diese Dinge. Wir bohren Brunnen um einer Dorfgemeinschaft. Ich komme wieder zurück zu dem Punkt, Gott ist ein Gott des Einzelnen. Wir sagen nicht, naja, es sind ja nur 100 von 20 Milliarden. Nein, wenn wir diesen 100 dienen können, die Liebe Gottes weitergeben können, dann bohren wir dann Brunnen. Wenn die Finanzen da sind, tun wir das. Und wir bringen Ziegen und wir bringen Saatgut und wir bringen Ernte und wir bringen all diese Dinge. Ich finde das so erschreckend. Wir haben etwa 100 Millionen, ihr habt schon mitgekriegt, der Markus hier vorne, ich habe so ein, das liegt mir so auf dem Herz, Kinder, Mädchen, Frauen, die Situation, was da passiert, das ist so schrecklich, weil das ist nicht unser Gott. Und als Vater von zwei Töchtern kann ich mich da reinfühlen, wie das ist, wenn deine Töchter misshandelt werden oder wenn du in anderen Ländern. Und ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Ich möchte euch ganz kurz einen Werbeblock, erlaubt mir den Hinweis auf dieses Buch. Das heißt Jesus und Mohammed, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber es ist ein fantastisches Buch. Ich habe es in die Hände bekommen, als ich wegen meinem Corona-Urlaub zu Hause bleiben musste und habe das gelesen, ich habe es gefressen, weil er das so schön gegenüberstellt. Was ist der christliche Glaube, was ist der Islam, warum ticken sie so, wie sie ticken? Wir werden immer mehr mit Muslimen zu tun haben, auch in Deutschland. Es wird uns gut tun, ein bisschen Grundkenntnis zu haben, wo sie herkommen, was sie ticken, wie sie ticken. Und wenn ich weiß, dass Mohammed selber seine zweite Frau, die Aisha, geheiratet hat, als sie 6 Jahre alt war. Und mit 8 hat er die Ehe vollzogen. Dann weiß ich, warum die Muslime denken, das ist richtig so. Weil das ist ihr Vorbild, das ist ihre Religion, das ist das, wo sie meinen. Und wir können nur mit Bildung und mit Intellekt dagegen angehen. Und wir können nur durch die Liebe Gottes da weitergehen und ihnen die Dinge zeigen und ihnen die Dinge erklären. Ich würde euch das Buch sehr empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen möchtet. Lest dieses Buch, das könnt ihr entweder bei mir oder auch über Amazon bekommen. Das ist wirklich eine Sache, die sich lohnt. Wir haben 93 Millionen Menschen im Augenblick, aktuell auf der Flucht vor Krieg, Hunger, Naturkatastrophen. Ihr wisst jetzt, Pakistan, ein Drittel des Landes steht unter Wasser, 33 Millionen Menschen betroffen. Also man könnte wirklich sagen, es hat ja kein Ende. Du kannst den Fernseher gar nicht mehr anmachen. Es ist alle Minute was Neues. Aber ich als Gotteskind glaube, dass ich nicht die Aufgabe habe, Dinge wegzubeten, die Gott vorhergesagt hat. Weil in Matthäus 24 hat Jesus gesagt, dies alles wird geschehen, sondern meine Aufgabe, und das möchte ich euch auch so gerne mit euch teilen, unsere Aufgabe ist sozusagen, Herr, wo ist unser Platz in dieser Situation? Ich habe euch vorhin von meinem Selbstmord erzählt. Alle 4 Minuten versucht sich ein Mensch in Deutschland selber zu töten. Jede Stunde schafft es einer. Statistisch 25 Menschen am Tag in Deutschland. Und ich bete, Gott, stell mir diese Menschen auf den Weg. Und lass mich deinen Heiligen Geist haben. Lass mich reinsprechen in ihre Situation. Lass mich Vater und Mutter in Christi für sie sein, damit die Menschen Hoffnung bekommen. Das ist unsere Aufgabe als Leib Christi. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, wir werden... In den letzten Tagen wird er seinen Geist ausgießen. Dann ist die Botschaft von den letzten Tagen ja gar nicht schlecht, sondern gut. Seid ihr mit mir? Dann wollen wir uns nicht Angst machen lassen, sondern wir sagen, Herr, wir sehen, dass der Teufel kämpft, weil er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und wir werden eines Tages die Ewigkeit mit dir verbringen. Und das ist unser Ziel. Und danke dafür, dass wir im Augenblick keine Verfolgung selber erleben müssen. Umso dankbarer möchten wir auf unseren Knien und in unseren Gebeten einstehen für die, denen es so nicht so gut geht. Ich möchte euch jetzt noch ein Video zeigen, ganz kurz. Und zwar Psalm 34, Vers 7, auch so ein ganz toller Vers. Da heißt es, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihn aus all seinen Nöten. Und ihr habt ja so Projekte mitfinanziert und ich würde jetzt gerne dieses Ziegen, das ist Nigeria, das ist da auch diese Gebiete, diese Überfälle, von denen ich erzählt habe und eben wie wir der Ziegen übergeben haben. Das geht nur eine Minute, aber schaut euch das mal an, weil ich glaube, dann haben wir den Grund, auch nochmal eine zweite kurze Gebetsrunde zu machen. Aber schauen wir uns das erstmal an.
Wir lebten glücklich und im Frieden. Dann brach das Unheil über uns herein und wir mussten unser Zuhause verlassen. Als Hilfe zur Selbsthilfe verschenkt AVC nicht nur wie hier in Äthiopien, sondern auch in Nigeria. Dort macht tödlicher islamistischer Terror Christen zu mittellosen Flüchtlingen. In 4 Dörfern wurden 100 Familien mit Ziegen versorgt. Sie können damit Herden aufbauen, Einkommen erzielen und unabhängig von fremder Hilfe werden.
Ich hatte über 20 Ziegen und Hühner und jetzt keine mehr. Und ich habe auch kein Geld, um mir neue Tiere zu kaufen. Aber heute hat mich Gott durch AVC Nehemia gesegnet. Ich bin so dankbar. Ich bin voller Freude. Wir in diesem Dorf hätten nie gedacht, dass jemand an uns denkt und uns hilft. Ich werde gut für die Ziege sorgen, die ich bekommen habe. Das wird auch meinen Kindern helfen. Bitte helft auch in anderen Dörfern.
Ich freue mich über euer Geschenk. Ich danke euch so sehr. Möge Gott euch segnen.
Ja, du gehst in ein Land und je weiter du in den Nordosten gehst, haben die Leute noch genau zwei Herausforderungen. Wie überlebe ich den Tag? Was esse ich? Und wird es wieder einen Überfall geben oder nicht? Und da diese Liebe reinzubringen und diese Hoffnung mit einer Ziege, also ich will das nicht abwerten, aber eine Ziege, bei uns kannst du eine Ziege spenden, das sind 45 Euro. Wenn ich mit meiner Frau einmal schick essen gehe, dann reicht das doch gar nicht, 45. Da kann ich eine Familie komplett mit, also was, ich möchte euch das als Dankeschön sagen, möchte euch das Video zeigen als Ermutigung. Wir können etwas tun, wir können Menschen dienen, wir können die Liebe Christi praktisch weitergeben. Es ist der Einzelne, der im Reich Gottes zählt. Und das ist dasselbe wie mit unseren Kinderpatenschaften. Wir haben ja 11.000 Kinder in Schulen, weil wir wissen, Bildung verändert den Menschen, Bildung verändert Kulturen. Wir haben 5.000 Kinder oder über 5.000 Kinder in diesen Patenschaftsprojekten, Schulpatenschaften. Wir haben junge Leute kennengelernt, die vor 25 Jahren in dieses Projekt reinkamen. Und heute sind sie Ärzte, sind sie Lehrer, arbeiten in unseren eigenen Stationen oder sind in der Politik, weil sie durch Bildung Einfluss nehmen können auf ihre Kulturen, auf diese ganzen Traditionen. Es ist so ein Vorrecht, Anteil haben zu dürfen. Und an dieser Stelle mein ganz herzliches Dankeschön an euch auch, dass ihr den AVC schon so lange unterstützt. Ich würde jetzt gerne nochmal mit euch in den letzten kurzen Gebetsblock gehen. Und da würde ich es jetzt gerne mal so machen, dass wir die Zeit effektiv auch nutzen können, ein paar Minuten. Seid ihr damit einverstanden, dass wir so kleine Gruppen machen, so immer 4, 5 um euch herum, dass ihr mal die Köpfe zusammensteckt und gemeinsam betet? Und dann wollen wir Gott Dank sagen für das, was für Möglichkeiten wir haben. Und wir wollen beten, dass Gott noch mehr Türen öffnet, wie jetzt zum Beispiel Pakistan. Fragt sich, was willst du jetzt da machen mit dieser Flut? Aber Gott wird das nutzen für sein Reich und wird Türen öffnen. Und wir wollen beten, dass er uns Weisheit gibt, auch den Werken, den Verantwortlichen Weisheit gibt, wo kann das eingesetzt werden, was können wir tun, und wir flehen Gott an, dass er Gnade hat mit diesen Menschen, die betroffen sind. Seid ihr mit mir? Dann lasst uns doch so vielleicht kleine, immer so 4, 5, wie ihr zusammen sitzt, mal zusammenkommen, und dann kann auch jeder beten und eine schöne, ich mache dann so in 5 Minuten, denke ich mal, dann den Schlussstrich. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in diesem Abend auch wieder gezeigt hast, dass wir eine Kraft haben in dir und dass wir nicht hilflos sind und nicht hilflos schauen müssen, was auf der Welt geschieht, sondern dass wir Teil deines Plans sein dürfen, Herr, und dass wir Teil deiner Mobilisation sein dürfen, als Gebetskämpfer und als Geber Dinge zu verändern. Und wir glauben daran, Herr, dass du die Kraft hast, Dinge zu verändern. Du wirst deinen Plan zum Ende bringen, Herr. Und wir freuen uns darauf, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen und es keine Not und kein Hunger und kein Durst und kein Krieg mehr geben wird. Und Herr, wir arbeiten darauf hin, dass wir dabei sein dürfen, Herr, dass wir das erreichen, das Ziel, wie Paulus das sagt, und dass unsere Geschwister um uns herum es auch erreichen. So halt uns wach im Geist, Herr, lass uns hilft, dass wir nicht verführt werden, dass wir nicht abgelenkt werden, sondern dass wir dranbleiben und dass wir immer wieder sehen dürfen, was du Wunderbares tust. Öffne uns die Augen, dass wir deine Wunder sehen. Amen. Amen. So, ich werde jetzt ganz gehorsam sein. Ich habe die Uhr im Auge. Ich habe jetzt noch einen kleinen Clip für euch, da werdet ihr Spaß dran haben. Und zwar ist es über unsere Patenschaftsprojekte. Vielleicht der eine oder andere hat ja sogar ein Patenkind. Das ist dieses Video Weltweit Träume leben. Lass uns das nochmal zusammen anschauen. Dann würde ich gerne direkt im Anschluss an dich übergeben, wenn das in Ordnung ist.
Okay, vielen Dank.
We'll be right back.
keine Schule? Hurra! Nein.
Die Kinder in unseren Projektländern wollen zur Schule gehen. Denn Bildung ist die einzige Möglichkeit, der Armut zu entfliehen. Doch Bildung ist für viele ein Luxusgut. Arbeitslosigkeit, nur schlecht bezahlte Jobs oder sporadische Tätigkeit als Tagelöhner. Zerbrochene Familien und Alleinerziehende, die sich notdürftig um eine Kinderschar kümmern, etc. Es gibt zahlreiche Gründe, warum ein Schulbesuch unerschwinglich ist. Durch eine Patenschaft können wir für eine ausreichende Ernährung, Bildung und medizinische Versorgung des Kindes sorgen. Und auch die Eltern werden mit einer Einkommensförderung unterstützt. Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich habe 6 Kinder. Ich konnte keines in die Schule schicken. Von Nehemia erhielt ich eine Starthilfe für diesen Friseursalon. Seitdem kann ich die Schulkosten für meine Kinder bezahlen. Mein Ältester geht jetzt sogar auf die Universität.
Bildung eröffnet die Chance auf ein besseres Leben und verhindert ein Abrutschen in Kriminalität, Drogen und Prostitution.
Finde dein Patenkind und hilf ihm, seine Träume zu leben.
Haben wir eine gute Sache, oder? Finde ich gut. Der Markus hat es nicht erwähnt, aber so eine Patenschaft kostet 30 Euro. Näheres dann natürlich bei ihm. Also lasst uns mal klatschen für ihn, der hat es richtig gut gemacht. Halleluja. Ja. Die Zeit ist im Flug vergangen und mal ganz ehrlich, warum lade ich solche Sprecher ein und so? Es ist immer Herzensanliegen. Und zwar, wenn ich mich selber in mehrere Leute aufteilen könnte, dann wäre einer natürlich hier als Pastor ganz klar, also Logo. Aber der andere, der wäre dann unterwegs in Afrika, in Indien und sonst so. Ich meine, ich war ja in diesen Ländern schon, Afrika, Indien, China, Türkei, was weiß ich, wo überall. Aber nachdem wir nicht gehen können, weil wir nur einer sind, also jeweils, und andere das können, weil es ja noch andere Christen auch gibt, unterstützen wir die regelmäßig und machen wir gern. Amen. Okay, also Markus, vielen Dank. Gottes Segen und wir segnen Nehemia, wir segnen also das Werk Nehemia und wir segnen den AVC, dass er noch 100 Jahre weiter prosperieren möge und wachsen und Gutes tun möge. In Jesu Namen. Amen. Amen.